Hallo und herzlich willkommen bei Komm Küssen, die Talkshow. Mein Name ist Quitty Seeds. Was kann ich für Sie tun? Nein, keine Sorge, hier lauert kein neues interaktives Social Feature auf dich. Komm Küssen ist einfach ein Talk-Podcast von mir und dem Kulturjournalisten Linus Volkmann. Wir suchen bei Komm Küssen spannende Menschen, die nicht schon in jede Gießkanne reingesprochen haben. Und heute hört ihr bei uns Jan Noll. Von Kassel nach Berlin emigriert, wurde er in den 10er Jahren zuerst Redakteur und dann Chefredakteur des queeren Magazins Siegessäule. Nun hat Jan Noll angekündigt, seinen Posten zu räumen. Er tritt ab als Chefredakteur der Siegessäule. Was ist da wohl los? Jan Noll hat sich überdies auch als Dark Wave Act neu erfunden. Sein Bühnenname Paura Diamante. Zu all dem wird yours truly Linus Volkmann ihn nun befragen. Ich bin bei dem Gespräch nicht dabei gewesen, merkt euch trotzdem meine Stimme, wenn ich sage, viel Spaß. Ach so, und ein aktuelles Update. Jans Abgang bei der Siegessäule steht noch bevor, Stand März 2023. Und sein Musikprojekt plant dieses Jahr, ein zweites Album zu veröffentlichen. Und jetzt kann's losgehen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt
und Linus Volkmann. Hallo, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast. Mein Name ist Linus Volkmann und ich will nicht zu viel versprechen, aber wenn dieser Talk kein Ereignis wird, danke ich aus dem internationalen Laber-Business ab. Aber dazu wird es nicht kommen. Grund dafür ist mein heutiger Gast. Ich befinde mich an einer seiner zentralen Wirkungsstätten, wenn man mal die Clubs der Stadt außen vor lässt. In diesem Podcast hört man die Redaktionsräume des Magazins Siegessäule widerhallen. Siegessäule, das ist natürlich Berlin. Das ist die erste queere Stadtzeitung in Deutschland gewesen. 1984 ging es los und seit 2013, also fast seit 10 Jahren, ist er Mitglied der Chefredaktion beziehungsweise seit 2017 alleiniger Chefredakteur. Wir sprechen heute über den Status quo queerer Medien. Wir sprechen auch über die Zukunft von Print und wir sprechen darüber, wie und warum man bei so einem vereinnahmenden Job nebenbei auch noch sein Debütalbum rausbringen kann. Sein alter Ego als Darkwave Popstar trägt den Namen Paura Diamante. Bei mir sitzt der unglaubliche, der vielbeschäftigte Jan Noll.
Yay, schönen guten Tag. Das war aber schön.
Ja, herzlich willkommen hier. Jan, schön, dass du mich hier auch an deinem Arbeitsplatz empfängst. Gut, wir sind jetzt in so einem kleinen Hinterraum.
Also das sieht in einer Abstellkammer, du kannst es ruhig so sagen.
Ja, aber auch in der Siegessäule ist alles nicht nur Glamour, werden wir vielleicht auch jetzt erfahren. Und ja, damit es ein spannendes Gespräch werden kann, ist es aber vielleicht hilfreich, die Leute so ein bisschen erstmal reinzuholen und daher zwei ganz basale Fragen vorab. Die erste lautet, kannst du dich kurz vorstellen, wo kommst du her, wie bist du Autor und dann auch Redakteur geworden?
Ich komme aus dem wunderschönen Kassel, um das mal so offen zuzugeben. Oh. Eine Stadt, die sich ja jetzt gerade in Dokumentarzeiten wieder sehr mit Ruhm bekleckert. Und bin dann zum Studieren irgendwann nach Berlin gegangen in den 90er Jahren und habe dann sehr brotlos Theaterwissenschaft und Germanistik studiert. Danach fiel ich wie so viele andere in ein dunkles Loch und habe Pornos vermietet an hungrige KundInnen, die es damals noch gab, die sich Videos und DVDs ausleihen wollten. Es war eine schöne Zeit und dann habe ich tatsächlich eine Anzeige in der Siegessäule gesehen, dass sie Volontäre suchen. Und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich die Stelle bekommen. Und es wird noch schöner, weil dann war es so, dass ich wirklich gerade seit 2 Monaten Volontär war und dann kündigten gleichzeitig der Chefredakteur und der Kulturredakteur, der damalige. Die waren nämlich ein Paar und gingen, also damals waren sie ein Paar und gingen dann gemeinsam zu TimTV. Das war ein schwuler Sender, den es damals noch gab. Und dann entstand ein Machtvakuum, in das ich mich auf ganz unvergleichliche Art und Weise hineinverbissen habe. Und als dann der neue Chefredakteur kam, hatte ich mich bereits so unentbehrlich gemacht, dass ich vom Volontär sofort zum Redakteur wurde. Und seitdem bin ich hier.
Jetzt für alle Leute, uns hören ja auch viele Leute in Westdeutschland.
Ja.
Grüße nach Westdeutschland. Wirklich ganz blöde Frage. Was ist die Siegessäule? Ich kann mich noch erinnern, dass ich das tatsächlich, in der Schulzeit habe ich dann Ralf König Comics gelesen und da kommt ja einmal die Siegessäule vor, die weist den Protagonisten von Der bewegte Mann als vermeintlich schwul aus, muss man jetzt nicht ins Detail gehen, aber da habe ich das zum ersten Mal gehört und dachte so, oh, was ist das wohl? Und hat so ein bisschen gebraucht, ne? Also in meiner Jugend.
Also die Siegessäule ist tatsächlich Deutschlands ältestes LGBTIQ-Magazin. Das war natürlich nicht immer für LGBTIQ oder für queere Menschen, sondern es begann 1984 als Magazin, das Monatsblatt für Schwule hieß das, als es gegründet wurde. Ein sehr grassroots-mäßiges Magazin, was so richtig aus der Community heraus, aus der schwulen Bewegung heraus gewuppt wurde. Der Name zum Beispiel ist auch so in so einem Plenum beschlossen worden damals und es gab noch das Protokoll, wo, das haben wir noch irgendwo, wo auch so aufgeschrieben wurde, was sonst noch so im Rennen war, die Siegessäule hätte auch offene Beine heißen können. Das war nämlich auch tatsächlich ein Vorschlag, ob sie dann noch da wäre, wer weiß es. und mittlerweile auch durch Printkrise etc. ist Siegessäule wahrscheinlich das größte und das größte LGBTIQ-Printmedium in Europa. So, und wir sind natürlich ein anzeigenfinanziertes Gratisblatt und primär auch ein Berliner Stadtmagazin, was aber sich gerade in den letzten Jahren immer weiter auch so ein bisschen öffnet und aufweicht. Das heißt, unsere Themen werden auch immer internationaler und weil es eben nicht so viele Möglichkeiten, nicht so viele Medien gibt, haben wir natürlich auch eine besondere Verantwortung dann.
Das stimmt, seit einiger Zeit, also schon etliche Jahre, gibt es ja auch additional englischen Content.
Genau.
Für die Expats.
Mhm. Für die Expats, ja. Da sind ja genug da.
Und wie war so, also die Siegessäule war ja schon immer sehr zentral. Wie war so dein Verhältnis zu dem Magazin, bevor du eingestiegen bist? Du bist ja so ein edgy Typ, da ist man dann vielleicht, denkt man so, ach, ist gar nicht so cool genug für mich und da muss man was einbringen. Oder fandst du es eh immer geil?
Ich fand das schon immer geil, ehrlich gesagt. Also als ich nach Berlin kam, es ist auch meine Lieblingsgeschichte, die ich damals auch in einem Kommentar kommuniziert habe, als ich Chefredakteur wurde oder als die Siegessäule 30 wurde, war das, glaube ich. Ich bin nach Berlin gezogen und bin dann immer zu meinem damaligen Freund gelaufen und dann kam ich immer an so einem Friseursalon vorbei. Und es war so ein richtig, ne, so ein Spät-90er Friseursalon mit lauter so Sonnenblumen aus Plastik und so ein ganz kitschiges Ding mit so einem sehr schwulen Friseur. Und davor stand immer so ein Tischchen auf der Straße und da lag ein Haufen Siegessäulen drauf. Und ich bin immer dann vorbeigegangen und habe immer so draufgeschielt und an den Covern konnte man immer schon sehen, das ist irgendwas für Schwule. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass das gratis ist. So, dann bin ich halt so ein paar Tage immer wieder dran vorbeigelaufen und irgendwann habe ich mir dann einfach ein Heft gegrapscht und bin relativ zügig von dannen gerauscht und habe es hysterisch in meinen Rucksack gesteckt und erst zu Hause holte ich es raus und mir fiel auf, es steht drauf kostenlos. Und ehrlich gesagt war das für mich als junger Schwuler aus der nordhessischen Provinz, ne, schon sehr geil, dass ich halt, ne, du bist so, kommst nach Berlin und du entfaltest so deine queere Identität und dann bist du plötzlich in einer Stadt, wo gratis ein relativ umfangreiches Heft für dich und für deine Themen irgendwie auf der Straße liegt und deswegen, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, die nach Berlin kommen und hierher ziehen, also vielen queeren Leuten, dass die Siegessäule halt einfach so ein Teil der Identität wird und des queeren Lifestyles in Berlin. Und ich glaube, deswegen haben wir auch so lange überlebt.
Gerade auch in der Prä-Internet-Zeit war das ja unschätzbarer Wert, über irgendwelche Magazine zu kommunizieren, was sonst nicht stattfand. Mhm. Also ja, ansonsten würde ich sagen, ich befasse mich ja ein bisschen mit der Print-Landschaft auch allgemein. Und es ist ja sehr viel Regress immer zu beklagen. Also es gibt weniger Umfang, es gibt halt einfach weniger Geld dadurch, dass es weniger Leser gibt, weniger Anzeigen. Und dementsprechend sieht es ja auch so ein bisschen so aus, also die viele Magazine. Und
du meinst dementsprechend schäbig sehen viele Magazine aus, oder?
Genau, also dann wird dann nochmal geguckt, können wir vielleicht im Druck was sparen, okay, ne? Gibt es noch dünneres Papier? Das wissen ja viele auch nicht, dass es so eine Printkrise gab, auch in Bezug auf Ressourcen, dass irgendwie ist das Papier teurer geworden ist.
Und 50%.
Allerdings, bei der Siegessäule habe ich immer überhaupt nicht das Gefühl. Also da freue ich mich tatsächlich jeden Monat, wenn die kommt. Weil es sind so schön inszenierte Titelgeschichten und ihr seid auf der einen Seite so verbunden mit dem Milieu.
Dem homosexuellen Milieu.
Genau, dem eigenen Milieu ist ja sehr verbunden. Und dann aber auch, wenn man jetzt so sieht, zum Beispiel Alle Schwarzer, ne, wo dann ja vielleicht auch Leute aus den 70ern, 80ern in so einen Regress reinlaufen, das habt ihr ja auch nicht. Eben auch nicht transfeindlich, was ja dann auch immer so eine Position ist, die plötzlich auftaucht bei vermeintlichen emanzipierten Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, bei euch ist irgendwie noch, das macht noch Spaß, also das zu lesen und da Teil zu sein, kannst du uns schon beibringen, wie steht es denn aber um die Siegessäule bei all den wirtschaftlichen Zwängen?
Ja, verstehe. Also ich meine, das ergibt sich so ein bisschen auch aus dem, was ich eben vorher schon erzählt habe. Uns geht es im Vergleich zu anderen Printmedien dieser Art und ich meine damit jetzt eben vor allen Dingen auch anzeigenfinanzierte Hefte wie zum Beispiel damals ja auch die Intro, ne, so, uns geht's schon ganz gut, und es ist auch erstaunlich vor dem Hintergrund, dass wir im Vergleich zu vielen MitbewerberInnen einfach, wir verkaufen keine Redaktion, das heißt, wir machen, wenn wir Advertorials machen, dann haben wir die auch ganz klar als Advertorials gekennzeichnet. Wir haben halt, was wir nicht machen, ist so dieses, hey, wir buchen eine Anzeige und dann schreiben wir was Nettes über euer Theaterstück, das gibt es halt einfach nicht. Das macht den Anzeigenverkauf wahrscheinlich ziemlich ätzend, weil wir halt auch ziemliche Hexen sind, muss man doch dazu sagen. Aber ich glaube, diese Glaubwürdigkeit am Ende rettet uns dann doch den Arsch. Also, weil wir halt natürlich viele Leute auch aufgehört haben, bestimmte Printmedien dieser Art zu konsumieren, weil die das Gefühl hatten, so sie bewegen sich in so einem Werbeblatt irgendwie. Und wenn in dem Moment, wo du das nicht mehr glauben kannst, was da drin steht, weil du nicht genau weißt, ob du siehst zwei Seiten später die dazugehörige Anzeige, dann stellst du natürlich auch den Text dazu in Frage und denkst so, na, wie viel war denn davon jetzt gekauft? So. Und das machen wir eben nicht. Und aber man muss halt sagen, klar haben wir durch Corona super krass gelitten, weil natürlich nicht nur unsere Auslagestellen waren von einem Monat auf den nächsten weg. Das sind halt Bars, Clubs, Theater, Kinos, Apotheken, die waren da Gott sei Dank nicht zu. Waren so die einzigen Orte, wo man uns noch bekam, ne, so Arztpraxen und Apotheken. Das war so ein bisschen unsexy. Obwohl ich möchte natürlich nicht sagen, dass Apotheken unsexy sind, das wäre natürlich gemein. Aber die Anzeigenumsätze sind eingebrochen und wir haben ja eine große Spendenkampagne gehabt, genau, die auch dank einer super Unterstützung von Wolfgang Tillmanns, von dem Künstler und Fotografen, sehr gut gelaufen ist. Und jetzt geht's uns, aber wie du es gesagt hast, ne, wir sind deutlich dünner. Es gibt überall Abstriche, jetzt Papierpreise steigen, Energiepreise werden dann auch noch kommen. Wir sind schon schmaler geworden, aber uns geht's jetzt wieder ganz gut.
Vielen Dank, dass du das sagst. Also ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber es ist einigermaßen beruhigend. Ne?
Ja, nee, es ist. Ich lüge jetzt hier nicht. Ausnahmsweise. Ne.
Gäbe es denn für so ein Magazin wie die Siegessäule diese Alternative, die für viele Magazine letztlich auch keine ist, Internet? Doch viele denken ja dann so, irgendwann ist Print weg und wir sind nur noch im Netz. Also, wäre das was?
Nee, also ich meine klar, wir haben ja, das Dumme war, dass wir 2020 unsere neue Website gelauncht haben, also im Grunde genommen so zwei Tage vor Corona so ungefähr. Das heißt, die ganzen Sachen, die wir uns da so vorgestellt haben, auch was den Umsatz betrifft, irgendwie, die konnten sich erstmal in den letzten Jahren nicht so richtig entfalten. Das ändert sich gerade, also da geht es ein bisschen bergauf und es ist aber dennoch so, man muss sagen, dass dieses Haus, in dem wir veröffentlichen, also die Special Media STL GmbH, wir leben hier zu 90, also jetzt übers, ne, so grob geschätzt, zu 80-90% von Siegessäule Print. Also von den Anzeigenverkäufen über Siegessäule Print. Und deswegen gibt es im Moment eigentlich keinerlei Ambitionen, dieses Heft einzustellen. Auch wenn es war ja vor so ein paar Jahren für einen Moment mal wieder so ein bisschen sexy, Print zu machen. Mhm. und so, weil halt irgendwie man hat so ein Objekt und das ist dann so ein bisschen so ein Statement und sowas, ne? Und ich habe jetzt muss mal gucken, wie sich zum Beispiel das Print-Image auch ändert, wenn sich so diese Ressourcenfrage und die Energiefrage immer weiter zuspitzt, ne? Also wenn die Leute das Gefühl haben, so, das ist, keine Ahnung, ich finde das jetzt blöd, plötzlich ein Heft mitzunehmen oder so, weil das arme Papier oder die armen Bäume oder, keine Ahnung, die armen Ressourcen, das muss man halt schauen, ich will es auch nicht beschwören, also, dieses Printmagazin eben, weil es so ein Teil auch von so einem Lebensgefühl ist, wir gehen in die Szene Bar und da nehmen wir uns dann für zu Hause die Siegessäule mit und die lesen wir dann auf dem Klo und also das macht uns zu einem sehr starken Print, zu einer sehr starken Printmarke eigentlich.
Ich merke das ja auch, dass das irgendwie anders verwurzelt ist. Also man sieht ja auch an der Anzeigenstruktur, ihr habt ja dann auch viele eben regionale Sachen, wo man sagt, die gehen nicht auf TikTok. Währenddessen alle Autowerbung, die vor 10 Jahren in einem Magazin geschaltet wurde, die sind jetzt woanders, ne?
Genau, ja.
Ja, seid dann noch so ein bisschen näher auch an was dran. Aber du bist seit 2013 dann quasi mit in charge. Mhm. Und wie war denn das so, Jan? Was wolltest du denn so anders machen? Was war denn so deine Idee? Oder hast du gedacht so, ah, super, ich mach's jetzt genau wie vorher, oder?
Also ehrlich gesagt muss man, glaube ich, auch erstmal sagen, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich hatte tatsächlich irgendwie, als mein Vorgänger dann ging und der dann so zu mir sagte, sag mal, willst du das nicht machen? Da habe ich gedacht, also lieber verrotte ich in der Hölle. So, weil, keine Ahnung, man hat ja so abstrakte Vorstellungen davon, was das so bedeutet, auch wie so die Verantwortung und auch solche ganzen Termine und so und irgendwie sein Gesicht hinhalten, wenn irgendwas ist und so ein Kram. Mhm. Und dann habe ich dann gedacht, naja gut, was soll's, ich mach das mal so 2 Jahre. Ne, wie es halt immer so ist. Und ich habe das ja mit einer Kollegin damals zusammen gemacht in der Doppelspitze, die ist dann gegangen und ich habe das dann alleine weitergemacht. Da war ich aber schon an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, so okay, das läuft, das funktioniert, damit kann ich mich jetzt echt gut identifizieren. Und ich wollte, also man muss ja immer aufpassen, dass man, wenn man sowas beschreibt, nicht sozusagen die VorgängerInnen irgendwie basht. Also weil darum geht's nicht. Also mein Eindruck war, dass ich gerne die Siegessäule, also es stand halt schon queer drauf, ne? Als ich zur Siegessäule kam, war der Claim irgendwie queer in Berlin. Mhm. Daraus wurde dann queer Berlin und jetzt we are queer Berlin. Und ich hatte halt aber immer noch das Gefühl, es ist ein Tick zu wenig divers, um wirklich queer auf dem Heft stehen zu haben. Also das waren aber auch der Zeit geschuldet, das waren damals andere Themen. Also als ich noch Redakteur war und mein Vorgänger Chefredakteur, dann ging es damals viel um die Homo-Ehe und die Öffnung der Ehe und so ein Kram. Ne? Also es ist natürlich auch so strunznormative Themen, aber das hat die Leute damals beschäftigt irgendwie so. Und diese ganzen intersektionellen Ansätze waren auch einfach noch nicht so weit vorgedrungen in den Mainstream. So. Und meine Vision war halt irgendwie so, das Heft eben auf den Stand der queeren Debattenkultur zu hieven. So, das ist irgendwie, also es ist ja nur ein Prozess, du kannst es nie erreichen, das kann ich dir schon mal sagen.
Ja, irgendjemand ist immer
unzufrieden. Ne? Du kannst es nie erreichen, aber ich glaube, das hat irgendwie soweit ganz gut funktioniert. So, aber man merkt auch, das macht es natürlich auch wichtig, dass man nicht an seinem Sitz klebt über zu lange Zeit. So, also das wird ja bei mir dann auch, da reden wir vielleicht sogar noch drüber, vielleicht ja auch bald ein Ende finden. Das hat natürlich irgendwie auch damit zu tun, dass ich halt merke, so wenn das Heft anschlussfähig bleiben will für Debatten, braucht's auch vielleicht neue Leute, die oder jüngere Leute, die auch einfach ein besseres Gespür haben für diese Veränderung der Debatten. Und ich merke, ich werde alt.
Ah, wie kokett, ne? Wenn ich dich hier in voller Pracht sehe. Ich habe das ja vorhin schon gesagt und ich weiß gar nicht, wie ich es nochmal wiederholen soll. Ich mag es in Podcasts nicht so, wenn dann der Interviewer immer so positiv über die Leute spricht, mit denen er redet.
Du sagst doch was Gemeines.
Ja. Eben, da komme ich noch zu.
Aber ah, ja.
Ich finde es halt wirklich, also ich habe mich immer gefragt, so warum lese ich die Siegessäule gerne und eben andere Magazine eben nicht? Mhm. Weil du das irgendwo hingebracht hast, dass es irgendwie so näher am Zeitgeist daran ist und wo andere so mühsam, oh, wir müssen jetzt mal 100 Jahre über das Sternchen, das Gendersternchen diskutieren und so, und dann ist das alles so hausbacken. Und hier bei der Siegessäule kommt es mir so gelebt vor. Ne? Das ist auf der einen Seite ist klar, wir haben politisches Standing, wir wissen eben, ne, was wir wollen, aber auf der anderen Seite so, wir haben auch Riesenspaß dabei. Also.
Ja, aber ich finde, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass, also wenn du dir queer aufs Heft schreibst, bringt das einfach auch eine gewisse Verantwortung mit sich, weil ich möchte nicht daran beteiligt sein, diesen Begriff politisch noch weiter auszuhöhlen. Mhm. Also, und das wäre mein Albtraum, dass dann so wie so ein deutscher Bankwagen auf dem CSD irgendwie steht queer drauf, kriegst aber irgendwie so normativ kapitalistische Kackscheiße dann geboten. Das wäre furchtbar.
Ja, guter Punkt, ne? Das Queer wahrscheinlich auch schon. Da geiern schon die ganzen Jung von Matz und die Werbeagenturen drauf. So, wann kommt der neue VW Queer raus? Ja. Können wir es schon bringen? Oh je, jetzt lachen wir noch drüber.
Ja, gerne.
Ja, ich würde natürlich auch gerne mit dir so ein bisschen dann reden über Berlin, wie sich das in deiner Zeit gewandelt hat. Große Frage, aber ich werde jetzt ein bisschen kleiner machen, weil du ja auch als Redakteur bleibt einem ja nichts anderes übrig. Man ist ja jeden Monat, muss man über alles diskutieren und ein paar Sachen merkt man dann halt. Vielleicht hast du ein paar Anekdoten. Erstmal so die Hefterstellung. Monatsmagazine, muss man wissen, ne, haben ja einen sehr, sehr, sehr festen Zyklus. Ne. Am Anfang passiert erstmal nichts. Man gibt die Themen raus. Irgendwann müssen die Themen dann bearbeitet sein. Und dann irgendwann geht's ins Layout. Und dann wird's eng, ne, weil alle natürlich wieder gebummelt haben.
Natürlich.
Und dann gibt es den Druckunterlagenschluss. Und da wird auch mal mitunter länger im Laden geblieben.
Vielleicht, ja, hin und wieder, ja.
Ist das hier bei euch auch so? Gab es immer so Partys zum Druckunterlagenschluss, wo man dann so lange gearbeitet hat, dass, also ich kenne das, dass man dann um 8 Uhr denkt, ja, jetzt kann ich auch ein Bier aufmachen, selbst wenn ich auf der Arbeit bin. Oder vielleicht nicht nur das.
Also, dass hier jetzt ständig Glitzer von der Decke regnen würde, den Zahn muss ich dir leider ziehen. Also natürlich sitzen wir nach Druck auch manchmal noch zusammen und trinken was. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so der Standard jetzt hier bei uns im Büro, weil tatsächlich wir oft wirklich auf dem letzten Loch irgendwie über die Ziellinie uns schleppen und dann hat man wirklich inklusive Wochenende die letzten 14 Tage komplett miteinander verbracht und dann entsteht so ein leichter Fluchtreflex, um es mal so zu sagen. Nein, aber wir haben, also wir mögen uns und das, wir machen auch natürlich gerne auch immer mal Sachen zusammen, aber im Kontext dieser Druckgeschichte, obwohl es besser geworden ist, als ich angefangen habe, da haben wir teilweise, also war es normal, dass ich bis nachts um 3 im Büro war, in der Druckwoche so, das hat sich in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren dann wirklich total zurückgeschraubt. Also ich bin dann vielleicht mal maximal ab und zu mal bis Mitternacht oder so. Aber das ist wirklich super selten geworden. Ich glaube, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Heftumfang ein bisschen weniger ist und so. Früher hatten wir ja sogar manchmal zum CSD 145 Seiten. Jetzt haben wir irgendwie in der Regel gerade noch 84 bei so einem mehr oder minder regulären Heft. Also weiß ich nicht, vielleicht ist auch die Lust am Leiden so ein bisschen weniger geworden. So, ich geb's mir jetzt die ganze Nacht und schreibe alles selber. So, das ist dann schon irgendwie deswegen nicht mehr ganz so krass. Aber man muss, das kennst du ja auch, wenn du weniger arbeiten willst, dann kannst nur du das reduzieren. Also so, ne, gerade bei der Frage, welches Thema muss ich jetzt selbst bearbeiten? Ich habe wirklich mein Schreiben total reduziert, weil ich dachte so, okay, das ist die einzige Schraube, an der ich drehen kann. Was natürlich auch schade ist, aber ja. Irgendwo muss man halt dann auch Abstriche machen, wenn man es auch eine gewisse Zeit durchhalten will.
Ja, eben. Also ich denke, anfänglich, also als Redakteur, ist es dann schon so diese Überidentifikation mit dem Produkt, sondern eben auch mit dem Job. Und ich weiß auch, dass ich als Redakteur dann irgendwann, habe ich es dann auch durchgehabt und war dann froh, wenn man mal fertig war.
Ja, ja.
Ja, wie viele Leute sind denn eigentlich hier in der Redaktion, dass man sich das immer so vorstellen kann? Also ihr habt zwar große Hallen, aber so viele Leute sind hier gar nicht. Ja,
das ist halt der Pandemie geschuldet und den Homeoffice und den Urlauben und so. Nein, wir haben, lass mich jetzt mal lügen, ich würde sagen, es arbeiten hier so rund 20 Leute im Haus. Wir haben eine Anzeigenabteilung, wo so sechs Leute arbeiten. In der Redaktion sind wir so grob 8. LMAC hat 2 Personen, das ist das lesbische Magazin, was noch bei uns im Haus erscheint. Und in der Grafik haben wir 2 Leute, die Geschäftsleitung, Verwaltung. Also wir sind so ein mittelgroßer Laden und wir leben halt alle von der Siegessäule. Das ist eigentlich schon krass. Ne? So muss man sich mal überlegen. Also von einem gratis Printmagazin können so viele Leute leben oder Gehalt bekommen, sagen wir mal so. Wir haben ja auch viele Freelancer, die leben sicherlich nicht von den Aufträgen. Genau.
Und kommen dann auch mal KünstlerInnen bei euch vorbei, wollen dann auch mal abhängen oder ist auch diese Phase, ist das jetzt meine Fiktion?
Das ist deine Fiktion, Darling, da muss ich dich enttäuschen, es kommt niemand vorbei. Naja, also das Einzige, was mir da einfällt, also außer jetzt vielleicht Leuten, die man zum Interview im Haus hat oder so, die kommen natürlich vorbei, aber als Musikjournalist weißt du ja, dass das wenig mit Freiwilligkeit zu tun hat in der Regel. Wo einfach mal jemand quasi reingelaufen ist in die Hütte, das war tatsächlich jetzt im Kontext unserer Spendenkampagne, die wir da 2020 gemacht haben. Da kam nämlich tatsächlich einfach Wolfgang Tillmanns, der Fotograf, bei uns vorbei. Der hat nämlich damals sein Berliner Büro, der hat ja Büros auf der ganzen Welt. Ne?
Nein.
Der ist extrem, ich wusste, der hat diese Bilder im Berghain gemacht, ich kannte seine Fotos, ich wusste, dass er schwul ist und wusste auch, wie er aussieht, aber so richtig krass familiär war ich mit dem jetzt nicht. Und ich war auch erstaunt, wie erfolgreich der wirklich ist. Und der kam dann, als er hörte, es geht uns so schlecht, kam der aus seinem Büro in der Prinzessinnenstraße um die Ecke. Also er rief natürlich vorher an oder schrieb eine Mail, er würde gerne mal vorbeikommen, und kam dann in der Mittagspause einfach hier rein und hat uns halt gesagt, er möchte uns gerne bei unserer Spendenkampagne unterstützen. Mit Kunstwerken. So, und wow. Das war wirklich, es gibt ja diese, bei so Spendenkampagnen dann so diese Perks, heißt das, glaube ich. Das sind diese Geschenke, also nicht Porks, also keine Schweine, sondern ja diese kleinen Sachen, so wenn du jetzt 50 Euro spendest, dann tritt der Künstler bei dir auf und backt dir einen Pflaumenkuchen, sowas. Und genau, und dann meinte er, ja, er würde dann so eine Edition machen. Und während wir hier so sprachen, wurde in seinem Kopf aus der Edition plötzlich, ach, ich könnte ja noch andere KünstlerInnen fragen. Und dann hat er innerhalb von 14 Tagen irgendwie 10 relativ renommierte KünstlerInnen zusammengekriegt, die alle Kunstwerke zur Verfügung gestellt haben. Das führte eben dazu, dass teilweise eben Leute aus Japan für die Siegessäule gespendet haben, weil sie ein sehr, das teuerste von diesen Kunstwerken, es waren natürlich alles Prints, das waren keine Originale, aber so ein Druck für 3000 Euro, das ging dann auch weg. Ne? Und das war tatsächlich, hat uns damals auch wirklich extrem geholfen. So. Und das war so der einzige Künstler, der so wirklich einfach spontan hier auftauchte.
Und dann gleich so eine lukrative ja, Geschichte, ne? Drumherum. Ich kann mich erinnern, als Redakteur, als ich in der Redaktion war, da bei uns kamen immer die ganzen AutorInnen, also ehrlich gesagt, gegendert ist es falsch, kamen die ganzen Autoren, die nichts zu tun hatten und dachten, das ist so eine Art Jutze, wo die ganze Zeit über Musik geredet
wird. Ja, genau.
In einem Musikmagazin und wollten dann noch einen Kaffee und man war dann irgendwann, war immer so genervt, wenn da schon wieder einer in der Tür stand, wo ist ich denn reingekommen an CDs? Das habt ihr nicht.
Also diese Idee davon, da nehme ich mich gar nicht raus. Bevor ich hier gearbeitet habe, dachte ich auch, sitzt halt ein Transvestit an der Schreibmaschine und trinkt dabei einen Sekt und macht das halt in seiner Freizeit. So, also da habe ich mir die Siegessäule vorgestellt. Und dass das, passierte das auch früher regelmäßig, dass mich Leute gefragt haben, was machst du beruflich oder was machst du? Und habe ich gesagt, na, ich arbeite bei der Siegessäule. Und dann kam die Frage, ah ja, und was machst du beruflich? Also, ne, so, ich so, ja, das ist mein Beruf, dass ich, ne, und so. Insofern diese Wahrnehmung davon, dass das alles ja so lustig ist und wir hier alle irgendwie total so ein kreischender Haufen Tunden sind, das ist leider, doch, das ist schon so, aber nicht so funny, wie die Leute sich das vorstellen.
Ja, ein kreischender Haufen, aber ohne Freude.
Ohne Spaß.
Ja. Sehr schön. Nein, und es ist ja auch eigentlich so soziale Orte, ne, wie ein Plattenladen oder eben auch eine Redaktion zu einem bestimmten Thema. Das ist ja auch durchaus toll und schade, wenn es das nicht mehr gibt. Nur wenn man eben dann selber dann arbeiten will, ist es manchmal schwierig gewesen. Ja, was war der größte Ärger, der in deiner Zeit auf dem Tisch war? Es kann ja immer mal was sein, man hat den Namen von jemandem geschrieben und dann beschwert sich jemand, das sind noch die kleineren Sachen, jemand Unterlassung, weil man irgendwas behauptet hat. Gab es da was, oder?
Ja, total viel, also eigentlich on a daily basis, muss ich ehrlich sagen. Wir reden ja hier von der queeren Community, und da ist die Gefahr, dass man irgendetwas falsch macht, natürlich schon enorm. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Weil ganz viele Menschen mit ihren Befindlichkeiten und auch mit ihren berechtigten Wünschen auch, was einen respektvollen Umgang betrifft, da aufeinander prallen. Und da können die Gräben auch manchmal sehr tief sein. Insofern bekommen wir regelmäßig irgendwie, wenn wir, gerade weil vielen Leuten das dann oft auch sehr wichtig ist, was bei uns im Heft steht, dann, wenn wir irgendeine Veranstaltung nicht berücksichtigt haben, so wie sie sich das vorgestellt haben, wenn etc. pp., da gibt's dann immer wieder so auch so ein bisschen Beschwerden. Also am krassesten ist vielleicht gewesen, wir hatten früher eine Kolumne, die hieß Schlachteplatte. Das war eine Kolumne von Jurassica Parker, einem mittlerweile deutschlandweit bekannten Transvestiten. Und ich habe sie damals gefragt, gemeint halt, sag mal, irgendwie, ich merkte halt, dass natürlich in dieser Agenda das Heft auch irgendwie so aware zu machen und so ein bisschen inklusiver und so, dass man natürlich einfach auch so ein bisschen seine, an manchen Stellen so ein bisschen den Humor verlor, so, es wurde immer ernster, es ging sehr viel um die ganzen Isms, weißt du, so. Mhm. Und dann habe ich damals zu ihr gesagt, das ist auch 10 Jahre her, meinte ich so, du, ich will so eine Ecke, wo ich irgendwie so, wo so keine Regeln gelten, irgendwie so, und am besten so mit Klatsch und Tratsch aus der Szene. Und da haben wir halt eigentlich alles zusammengetragen, was man so gehört hat. Und journalistisch natürlich ein absoluter Albtraum, weil es ging wirklich nur darum, mir hat der und der erzählt das und das und das und das. Geil. Und es gibt, wir haben auch, also aus heutiger Perspektive eigentlich, ich weiß nicht, warum wir das damals gemacht haben, weil das war auch so distanzlos alles. Also wir haben, da hat dann irgendwer erzählt, ja, ich habe Person XY im Bull an der Bar gesehen und der war so blau, dass er seinen Pimmel rausgeholt hat und auf die Bar geklatscht hat oder so. Also irgendwie solche Geschichten. So, und dann hat Jurassica das so alles zusammengefasst. So, wir haben gehört, da hat jemand bla bla bla. Und das war dann teilweise wirklich grenzwertig so, also dass dann halt auch ihr Leute in der Szene ins Gesicht gespuckt haben so, weil sie natürlich dann Dinge da erzählt hat, die eigentlich nicht dafür gedacht waren, irgendwie niedergeschrieben zu werden. Und so, dass sie dann auch nach ein paar Jahren, das heißt so 4 Jahre hat sie es, glaube ich, gemacht, dann irgendwann meinte so, du, ich muss mal damit aufhören, weil das belastet mich zu sehr. Und ehrlich gesagt, da gab es auch dann Klagen und lauter so ein Kram. Und dann war diese Mini-Zeitspanne, in der das auch für mich irgendwie möglich war, war dann auch durch. Also weil ich dachte dann auch so, es war dann wie so ein Erwachen und dachte so, ja, eigentlich lass uns das sowieso lieber mal lassen. Irgendwie so, das kommt auch, die Szene hat sich verändert und so. Und das Krasse ist aber, natürlich war das, und das muss man halt leider sagen, es war die meistgelesene Rubrik im Heft. Und als wir das eingestellt haben, war das Geheule riesig. Weil natürlich ja, Leute dran abgeilen wollen sie sich, aber selber drin vorkommen auf gar keinen Fall. Und das war halt immer so ein Ding. wo so richtig was, wo es immer so richtig Zoff gab auch. Und klar haben wir auch mal aus Versehen Leute geoutet. Das war, ich werde jetzt natürlich auch wieder keine Namen nennen, eine damals sehr, eine etwas ältere deutsche Schauspielerin, die aus der DDR, also die in der DDR schon eine Karriere hatte und sich gerade im Westen wieder so ein bisschen reetablierte im Rahmen einer bestimmten Serie. Und die war damals auch mit einer anderen, bekannteren lesbischen Medienfrau liiert. Und das haben wir dann geschrieben. Und dann rief diese Schauspielerin also bei unserer damaligen Kulturredakteurin an und schrie sie irgendwie zusammen, ob sie sie denn noch alle hätte, ob sie ihre Karriere ruinieren will und whatever. Wo man sich dann aber auch dachte, nun ja, also dann sei einfach nicht mit einer der bekanntesten deutschen TV-Moderatorinnen zusammen. Dann könnte man dich vielleicht auch für heterosexuell halten, ne? Aber also solche Sachen sind natürlich auch passiert. Und ja, aber auch so innerhalb der Community, wenn wir uns irgendwie so mal politisch einmischen, gerade im Kontext des CSDs, ist ein beliebtes Thema. Mhm. Es wird immer gesagt, die Siegessäule hätte, die könnte den CSD ja nicht leiden. Wir begleiten den sehr kritisch seit Jahren, weil einfach auch man da genau hingucken muss, ne, bei diesem großen CSD, bei dieser Kommerzparade. Und da haben wir oft Sachen geschrieben, wo dann offene Briefe veröffentlicht wurden, wo ich dann beschuldigt wurde, ich würde die Szene spalten. Und ich habe dann immer nie wirklich drauf reagiert und das hat die Leute dann immer noch wütender gemacht, weil sie dachten, ich würde jetzt auch in der FAZ eine ganze Seite buchen und mich da rechtfertigen und ich habe es einfach irgendwie wegignoriert und das war dann eine sehr große narzisstische Kränkung. Also es war schon immer auch lustig.
Ja, hat man ja schon so ein bisschen so einen Eindruck, ne, dass es eben nicht nur Heft machen ist. Man sitzt nicht nur am Rechner, aber das ist eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ja auch das Spannende an der Siegessäule, dass man das Gefühl hat, sie ist halt mittendrin und nicht nur irgendwer schreibt dann was von den Newslettern zusammen, die er bekommen hat. Und bei der Siegessäule gibt es ja auch so Sachen, dass ihr auf politische Entwicklungen auch Einfluss nehmt, also auf so Projekte, irgendwelche, was war irgendwie so ein Haus mal, ich krieg's nicht zusammen.
Dieses Lesbenwohnprojekt.
Genau, also gibt es auch sowas, wo du gemerkt hast, dass ihr auch als Aktivist was erreicht habt?
Also ich meine, das muss man halt aber schon ganz klar sagen, wir sind natürlich ein journalistisches Medium und keine NGO. Ne? Mhm. Also das bringen viele Leute immer, damit meine ich jetzt nicht dich, das bringen aber viele RezipientInnen durcheinander, so dass dann halt auch viele Leute sich bei uns melden und irgendwie Hilfe brauchen oder möchten. Ich hatte jetzt gerade eine Anfrage im Briefkasten von einer Person aus Nordhessen tatsächlich, aus meiner Heimat, der da irgendwie schlimme Dinge passiert sind und wollte, dass wir dann da irgendwie ihr helfen und dann musste natürlich die Leute auch weiter verweisen, aber wir können journalistisch Schlaglichter auf Dinge werfen, die wir für wichtig erachten. Ansonsten, was halt jetzt kürzlich zum Beispiel ganz cool war, wir können halt, wir haben natürlich gute Netzwerke, also wir können dann auch in so Einzelfällen auch immer mal Leuten helfen, obwohl wir keine NGO sind. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, das ist gerade ganz ein jüngster Fall, wo wir es geschafft haben, wir haben seit über 10 Jahren einen Illustrator, der lebt in Moskau. Ein Russe, der für uns wirklich schon lange arbeitet und der jetzt zunehmend sich auch engagiert hat seit dem Krieg gegen die Ukraine, der sich in Moskau so im Antikriegsbewegungsbereich engagiert und wo kam auch zunehmend in die Bedrängnis wegen seiner Arbeit für uns. Also ich meine, es ist nicht nur ein westliches Medium für das, also ein westeuropäisches Medium, für das er arbeitet, sondern auch noch ein LGBT-Medium. Und schrieb mir dann irgendwann und meinte so, du, ich glaube, ich muss hier weg. So, und durch die Kontakte, die wir hatten und durch die auch zu Queer Amnesty, haben uns in dem Fall auch viel geholfen und man kann also so Verbindungen herstellen und wir konnten dann erreichen, dass er tatsächlich sogar diese Woche Dienstag ist er gerade in Berlin gelandet. Und das ist natürlich schön, also dass man auch durch diese Arbeit eben doch auch die Möglichkeit hat, Leuten ganz konkret in politischen schwierigen Situationen auch zu helfen.
Ja, herzlich willkommen dann hier. Schade natürlich, dass es notwendig ist, dass in Osteuropa so ein Druck auch auf die Community herrscht. Und gibt's noch irgendwas Bemerkenswertes jetzt aus deinen 10 Jahren, so eine Anekdote, die du mit mir teilen kannst, so wo du sagst, ach das so, ne, das erzähle ich dann immer mal wieder, dann auch später im Schaukelstuhl.
Ich mache das jetzt ganz frech transparent, du hattest mir ja Gott sei Dank vorher gesagt, dass das eine Frage sein könnte. Und ich habe wirklich lange überlegt, irgendwie, was ich dir erzählen soll. Und ehrlich gesagt, ist mir nichts wirklich eingefallen. Das liegt wirklich daran, ich meinte das auch gerade schon zu unserer Volontärin, dass so diese Zeit und auch die Arbeit hier wie so ein D-Zug irgendwie, man braust so durch die Stadt braust durch einen durch. Man ist ja in diesem, von dem du vorhin auch schon angesprochen hast, in diesem Monatszyklus, ne, und also du gehst immer mit offenen Augen durch die Stadt, du guckst jedes Plakat, was du anschaust, ist irgendwie so, ist das relevant, haben wir das schon, brauchen wir das? Also es gibt, man ist schon irgendwie die ganze Zeit so unter Dampf. Dass ich jetzt auch am Ende dieser 15 Jahre in der Redaktion wirklich mich erstmal, glaube ich, ein bisschen länger als ein paar Tage hinsetzen muss und nochmal überlegen muss, was war denn überhaupt? So, also deswegen kann ich da leider irgendwie außer den paar Sachen, die ich schon erzählt habe, irgendwie auch nichts aus dem Ärmel schütteln, so, weil ich neulich hat mich jemand auch gefragt, weil ich ja auch die Musikseiten betreue, meinte dann so zu mir, sag mal, wen hast denn du alles schon interviewt? Und dann saß ich da rum und dachte so, mir fiel wirklich, das waren einige, mir fielen vielleicht so 5 Leute ein. So. Also so, ich dachte halt so, okay, gut, ich brauche dann auch so ein bisschen Abstand und vielleicht nehme ich mir auch mal alte Hefte und guck mir die mal an und dann sehe ich vielleicht wieder so, ah ja, krass und so, da war ja das und das und das noch. Aber so aus der Flinte geschossen, aus der Flinta, wie man heutzutage sagt, nein. Nein, genau. Fällt mir jetzt eigentlich nichts wirklich ein.
Und ist es dir denn leicht gefallen? Also ne, du bist auch Künstler und irgendwie dann hier in Berlin unterwegs gewesen. Da diese Verantwortung, die man plötzlich dann hat, oder hat dich das auch irgendwie belastet, wenn man plötzlich eben ja der ja, Chef klingt ja immer so negativ, aber man weiß ja, in so kleinen Läden hat man ja die Verantwortung. Wenn man dann sagt, hier, alles geht den Bach runter, weil ich keinen Bock mehr habe, dann betrifft es mehr Leute als einen selbst.
Also, ohne jetzt zu tief einzudringen in meine marode Psyche, ja, das ist tatsächlich, es ist schon ein Job, der dich auch belasten kann, ja. Und zwar sage ich halt immer gerne, einer der Hauptpunkte ist tatsächlich auch, man scheißt, wo man ist. Also sprich, du gehst aus, du vögelst, du arbeitest, du alles in der gleichen Bubble. Ja? Also es gibt keinerlei Form von Distanz. Also auch bei der Frage, wie geht man, also auch wenn man so Promi-Fragen stellt. Ne? Also wenn du halt, jeder begegnet sich hier innerhalb dieser Community irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe. Man sieht die Leute abends im Club irgendwie besoffen am Tresen hängen, am nächsten Tag irgendwie sitzt man bei ihnen im Rathaus auf der Bank oder so. Also so, weißt du, das war jetzt kein Hinweis auf Klaus Wowereit, das war einfach nur so ein aus dem Raum gegriffenes Beispiel. Nein, also so sich da abzugrenzen, ja, so auch irgendwie zu sagen, okay, gut, ich bin jetzt hier privat. Wenn ich jetzt irgendwie ausgehe oder so, ne, und die Leute einfach auch in den unmöglichsten Situationen auf einen zugerannt kommen und mit einem Gespräch anfängt, warum man denn jetzt keinen Tagestipp bekommen hat für seine tolle Veranstaltung. Das ist belastend und auch natürlich die mit zunehmender Ausdifferenzierung der Diskurse wird es auch und auch je höher die unsere eigenen Ansprüche an Diversity werden, auch hier im Team und desto anstrengender wird es, weil das eben einfach keine einfachen Prozesse sind. Also auch uns, weil du vorhin so nett gesagt hast, bei uns wirkt das so alles so, als würde das so leicht, weil das irgendwie einfach das wäre, was wir leben. Ja, das stimmt schon. Aber ein queeres Leben in Berlin innerhalb dieser Community, wenn man auch bestimmte Dinge erreichen will, auch politisch, wenn man sich irgendwie mit intersektionellen Ansätzen auch um bestimmte andere marginalisierte Gruppen kümmern will, dann darf man nicht mit der Illusion rumrennen, dass das von morgens bis abends immer nur Spaß macht. Das kann wirklich super krass anstrengend werden. Aber das muss es auch sein, weil wenn das einfach nur leicht wäre, so aus seiner privilegierten Position heraus zurückzutreten, dann würden das vielleicht auch mehr Leute machen, aber es kostet halt Kraft so. Und wir hatten auch, also mir ist in den letzten Jahren dann auch immer mal wieder aufgefallen, dass ich nicht abgrenzen können, dass mir das gerade seit Corona immer mehr auch zu schaffen gemacht hat. So, wenn du halt irgendwie bestimmte Dinge, wenn Fehler passieren, was halt passiert leider, und weil ich auch gesagt habe, so dieser Diversity-Anspruch oder so, das sind alles Prozesse, auch irgendwie queer sein ist ein Prozess und du erreichst nie einen Status, wo man sagen kann, so, der ist jetzt abgeschlossen, wir gelten jetzt als queeres, intersektionell arbeitendes Magazin und alles ist gut, sondern man versucht diesen Zustand immer zu erreichen und da laufen halt auch Dinge schief. Und weil es eben auch so stark mit meiner Person verbunden ist, habe ich dann so gemerkt, wenn irgendwas richtig schief gelaufen ist und es vielleicht irgendwie Kritik gab oder auch mal Shitstorm, dann habe ich mich einfach nicht mehr keinen Bock gehabt, noch in meine Lieblingskneipe zu gehen, weil ich dann dachte so, nee, also, oh Gott, und dann spucken die mich an und dann werde ich irgendwie, dann schreien die mich alle an und ich bin Persona non grata und ich bleib jetzt zu Hause. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, gut, jetzt wird es auch langsam Zeit, mal so ein bisschen Distanz reinzukriegen. So.
Ja, darauf kommen wir ja jetzt auch. Aber ich kann es schon auch sehr gut nachvollziehen. Also ich habe eben ja auch in so einem Job gearbeitet und dann am Anfang ging es mir auch nur um diese Identifikation. Also mir hat es dann geschmeichelt, dass wenn ich ausging, dass die Leute dann gesehen haben, hier in Köln der Redakteur von dem Pop-Magazin und so. Und dann irgendwann muss man das aber dann auch wieder von sich trennen und gucken, was ist dann überhaupt noch übrig. Und das ist gar nicht so leicht, also weil da diese Verkörperung macht auf Dauer keinen Sinn und ist auch wirklich dann, weil man dann auch eben die negativen Dinge dann immer noch mit sich rumträgt. Mhm. Ja. Aber wir haben es ja jetzt schon so ein paar Mal rausgehört, ich habe es ja gar nicht gesagt, du hörst auf, ne? Ja. Wir sind ja auch hier zusammengekommen, um das Ende deiner Ära zu besiegeln. Jan, was tust du der Community an? Aber es sei dir gegönnt, aber sag doch mal, was passiert jetzt? Du hast irgendwie angedeutet, dass du schon dem Verlag erhalten bleibst. Ich
weiß nicht. Genau. Also wir befinden uns gerade in einer dieser wunderbaren Umbruchsphasen, die ich auch als relativ belastend empfinde. Also ich werde im Haus bleiben, weil ehrlich gesagt, ich arbeite hier gerne. Ich muss einfach aber aus dieser Mühle der Redaktion mal raus. So einfach auch, weil sich der, ne, dass dein Leben strukturiert sich komplett um diese Drucktermine herum. So, also meine, die Leute in meinem Umfeld, die kennen das schon so, dass ich immer sage, nee, da kann ich nicht, da gehen wir in Druck. Und ich muss da mal raus und will aber hier bleiben, weil das auch einfach mein Laden ist. Also der gehört mir nicht, aber mit dem ich mich identifiziere, wo ich mich zu Hause fühle. Und ich werde tatsächlich eher in so eine Marketing-Richtung gehen. Ich sehe, wie dein Gesicht so einfriert. Es geht darum, wir organisieren ja auch verschiedene Events oder haben auch Events organisiert früher. Das wollen wir ein bisschen wieder ausbauen, hoffentlich. Wir haben tatsächlich keinen Verantwortlichen, der sich so ein bisschen um die Marke an sich kümmert, also der so auch sich um Eigenanzeigen ordentlich kümmert, der also sich um diese ganzen, wir haben Social Media Leute, aber auch nicht genug und im Grunde genommen werde ich dann in diesen Bereich gehen, weil ich einfach auch weiß, was die Marke braucht und wer die Marke ist und glaube auch einfach ein sehr gutes Gespür dafür habe, was geht und was nicht geht. So. Und das finde ich ist natürlich super, super angenehm auf der einen Seite, weil ich einfach weiß, ich komme dann halt irgendwann am 2. Januar und ins gleiche Büro und mache einfach was anderes. Andererseits suchen wir halt auch gerade eine nachfolgende Person für meinen Posten und das ist jetzt auch nicht so leicht, ne? Also man denkt ja immer, müssen die Leute einem die Tür einrennen. Aber es gilt ja für viele. Also ich habe das Gefühl, im Journalismus Leute zu finden, ist momentan gar nicht so leicht. Ich weiß nicht warum, aber da bin ich gespannt. Wir haben natürlich auch gewisse Ansprüche an die Person. Man möchte eigentlich auch ganz gerne, dass es jetzt kein alter, weißer, schwuler Cis-Mann ist, so wie ich, sondern dass vielleicht irgendwie mal andere Leute das übernehmen. Und da dann auch die richtige Entscheidung zu treffen und so, das ist, also finde ich, ist sehr, sehr, sehr spannend und sehr anstrengend zugleich.
Ja, stelle ich mir auch schwer vor. Nur ganz kurz gebrainstormt, was die Person alles abdecken sollte. Das ist schon einiges. Mhm. Ne? Also an Kompetenz, Haltung, Zugehörigkeit.
Ja.
Da ist schon viel dabei. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Leben nach der Chefredaktion und quasi einem, das du jetzt schon die ganze Zeit aber auch geführt hast. Denn, ich habe es ja gesagt, du bist niemand, der nur hinterm Schreibtisch saß, sondern der eben auch gerne dabei war. Und du bist ja auch als Musikerin hier quasi unterwegs, als Paura Diamant, hast du jetzt dein Debütalbum veröffentlicht.
Genau.
Kannst du da ganz kurz mal skizzieren, für die, die es noch nicht gehört haben, wer ist Paura Diamante?
Mhm.
Was hören wir da?
Also ich fange jetzt erstmal an mit einer Klugscheißerei. Es ist nämlich Paura Diamante. Das ist das italienische Wort für Angst. Genau, ich bin natürlich der Angstdiamant.
Oder? Ah, ich dachte wegen Power so ein bisschen. Wegen Power-Diamante.
Hart aber herzlich, Jennifer Powers oder so. Nee, ich habe tatsächlich in den frühen 90ern Musik gemacht und habe da in verschiedenen Bands gespielt und dann wollten meine Eltern aber unbedingt, dass ich was Ordentliches lerne und dann habe ich irgendwie studiert und das hat sich dann so vertüttelt, ne, wie es bei den meisten so ist irgendwie und ich fand das irgendwie immer doof, dass das irgendwie so krachen gegangen ist mit der Musik und ich hatte auch Sachen aufgenommen damals Ende der 90er noch und ich fand die eigentlich ganz gut und
was war das für ein Stil damals?
Das war so Neofolk war das. Ich bin ja ein Grufti-Kind und das war so die Zeit, wo so dieser ganze so Current 93 und solche Sachen irgendwie so wahnsinnig in waren. Und es war dann so Gitarren, Akustikgitarren-Geklimper. Und genau, und ich fand das schade und fand ein paar von den Songs auch wirklich gut. Und dann kam Corona, ne? Und dann habe ich, wie so viele, dann da gesessen und dachte, so, jetzt änderst du dein Leben. Jetzt reicht es langsam.
Jetzt geht's mal um mich.
Jetzt geht's mal um mich. Irgendwie so. Und ich habe ja durch meinen Job auch hier natürlich etliche von MusikerInnen in der Stadt kennengelernt. Und Romain Electrosexual, mit dem ich dann jetzt schlussendlich das Album zusammen gemacht habe, ist irgendwie halt schon seit Jahren ein Bekannter von mir, mittlerweile ein Freund von mir und ich mochte seinen Stil, ich wusste, das sollte irgendwie elektronisch sein und ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, sozusagen diese akustischen Songs in elektronische Form zu gießen, weil ich jetzt nicht gerade die begnadetste Person an einem Computer bin. Und dann habe ich ihm dann das Demo aus den 90ern geschickt und habe gesagt, so, hier, guck mal, ich habe diesen Song, den würde ich gerne mal ordentlich machen. So, und dann fand er den gut und dann haben wir das gemacht, tatsächlich. Und natürlich habe ich diesen ganzen Teenage-Angst-Kitsch dann, ich habe so ganz schlimme Lyrics dann da, so, ach, mir geht's schlecht und ne, ich bin so allein und so. Das habe ich den Text neu gemacht und habe aber auch da geguckt, dass es möglichst kitschig wird und und das hat dann irgendwie so, hat dann super funktioniert und es war die erste Single Berlin oder Berlin und dann war lustig, weil ich habe die veröffentlicht und dann schrieb mich über Facebook mein Lieblingslabel oder eines meiner Lieblingslabels an, Young and Cold Records aus Augsburg. Und die schrieben mich an, ja, wir haben mal wieder einen Song gehört, finden wir gut, willst nicht eine Platte machen? Und ich so, aber Hallöchen. Na, natürlich, gerne. Und dann habe ich halt Romain meinte hier so, hier, komm, lass uns das machen. Und dann habe ich mir irgendwie, dann habe ich natürlich irgendwie mich hingesetzt und habe Songs geschrieben ohne Ende. Und dann haben wir das Anfang des Jahres in einer Woche aufgenommen. Und wir hatten auch noch beide Corona. Also ich habe
während der Aufnahme.
Ich habe auf dem Album Corona und Roman auch.
Dramatisch.
Ja, total. Voll zeitgeistig und so. Ja, und dann, und jetzt ist das Ding im Juli rausgekommen und ich habe jetzt heute das Testpressing bekommen für das Vinyl. Das kommt dann im Oktober. Und ich bin auch so ein bisschen so, ja, gut, schön, ja, dann machen wir das jetzt halt. Und es ist aber auch, ich bin auch gleich fertig mit meinem Redeschweiß, es macht super Spaß, aber wie du schon gesagt hast, tatsächlich dadurch, dass so ein Label mit reinkam und dass plötzlich auch so eine Idee davon da war, so, okay, ich könnte auch live auftreten, ich mache diese Platte, die Platte braucht ein Cover, so, das muss alles gut aussehen, bla bla bla, Sülz, und lass uns noch ein Video drehen und na. Es kostet halt einen Arsch Schweinegeld und du kriegst natürlich nichts zurück, muss man an dieser Stelle mal wirklich betonen. Ich habe bisher irgendwie etwas mehr als 180 Euro damit verdient, habe aber das, sagen wir mal, 15-fache reingesteckt. Ist schon okay, ich mache das ja für mich so, bla, aber man merkt halt tatsächlich so, ja, das frisst einen ganz schön weg so, das frisst einen auf.
Bist du so gut organisiert oder so ein Workaholic oder so? Weil das sind ja schon Sachen, die du trotzdem parallel gemacht hast. Es war zwar Corona, als du dir das dann ausgedacht hast, aber die Siegessäule hat ja gar nicht pausiert.
Nee, genau.
Also insofern, also wie muss man sich das vorstellen?
So, naja, also ich würde mal behaupten, ich gehe konsequent einfach über meine Grenzen. Ne? So, also mir ist das aufgefallen, vor 2 Tagen hatte ich ein Interview mit der Deutschen Welle und dann sagten die zu mir so, ja, lass uns das Interview doch mal auf Englisch machen. Und ich war so durch, dass ich dann irgendwie wirklich nur noch halbe Sätze rauskriegte. Und dann dachte ich so, ich glaube, ich brauche eine Pause. Also es funktioniert nur mit Selbstausbeutung, aber das tun wir ja alle irgendwie so. Insofern habe ich mir dann immer mal hier und da ein bisschen freigenommen und habe dann irgendwie an der Musik gearbeitet und ansonsten stehe ich ganz spießig morgens einfach 3-4 Stunden früher auf, setze mich an meinen Schreibtisch, mache meinen Musikkram und erledige die ganze Paura-Sache und dann gehe ich zur Arbeit. Und dann ist abends noch Zeit, um sich zu betrinken.
Wahnsinn. Ja, du wirkst aber auch so entspannt. Das kann man ja jetzt hier über Audio nicht so mitkriegen. Aber da habe ich schon hier mit verlebteren Leuten geredet.
Also. Ja, ich habe extra, bevor du kamst, habe ich mir noch hier meinen Kinnbart abrasiert. Der war nämlich eisgrau. Und dann dachte ich, nee, der macht mich zu alt.
Ja, und apropos Look, es ist ja auch so, dass Paura Diamante ein wirklich wahnsinnig tolles so Outfit hat. Also es ist eben auch eine Figur. Letztlich, ist das irgendwas, wo du gesagt hast, ich habe ja immer schon gerne so Klamotten gesammelt, angezogen, hier ein paar Perücken und jetzt geht's mal los? Oder hast du dir dafür dann so gedacht, jetzt erfinde ich hier mal Paura?
Nee, ich habe tatsächlich vorher schon Drag gemacht hier in Berlin, also wenn auch nicht besonders erfolgreich. Also ich habe, komme eher so aus der Tuntentradition, das war halt irgendwie immer so ein bisschen trashy. Meine alte Figur, meine alte Drag-Identität hieß Ausgeht Dörte. Wir hatten
Absolut,
das hat ein bisschen gedauert, ne?
Ich habe es verstanden, Ausgeht Dörte.
Ja. Geil. Genau, da haben wir so Tuntenshows gemacht und so, also wirklich so Lip-Sync unterster Schublade so. Und das heißt, ich war schon seit ein paar Jahren in Drag unterwegs und dann war für mich einfach klar, dass ich, wenn ich dann Musik mache, weil ich jetzt eigentlich auch nicht so der Typ bin, der sich so gerne so ausstellt irgendwie, man mag es kaum glauben, ich brauchte also dann auch, und ich dachte, dann mache ich das in Drag, weil dann habe ich meine die Distanz, die ich brauche. Und ist vielleicht auch, ist, ja, also das ist für mich so ein, naja, so wie, um mich jetzt mal mit David Bowie zu vergleichen, ne? So wie David Bowie natürlich dann Ziggy Stardust brauchte, irgendwie um aus sich rauszukommen, brauche ich natürlich Paura.
Ja, es ist wirklich eine sehr glamouröse Figur, also, ne? Auch mit dem Bart, also und den Haaren. Guckt sie euch an.
Ja, bitte, unbedingt.
Und wie ist es jetzt so, wenn du deine erste eigene Platte auf dem Markt hast? Hast du dann so im Nachhinein auch noch so Phantomschmerzen für all die Leute, die du auch mal schlecht rezensiert hast, weil du plötzlich auf der anderen Seite stehst? Das können die doch nicht schreiben. Weil ich habe dich immer schon, also du hast ja gesagt, dass du der Musikredakteur auch warst bei der Siegessäule, und ich fand dich immer relativ bitchy auch. Es gab immer so einen Nachsatz und so, und dachte ich immer so, ach, der Jan ist aber ganz schön mäkelig oft.
Ja, das mag sein, ja. Ich bin schon eine Hexe, ehrlich gesagt. Nee, tatsächlich ist mir das relativ egal. Also das magst du jetzt vielleicht als Gewäsch empfinden, aber dadurch, dass ich mich noch nicht mal als Musikerin lese selber, also ich habe lange überlegt, auch was schreibe ich so in meinen Instagram-Account rein oder was schreibe ich so auch in die Signatur meiner E-Mails und so. Und ich veranstalte auch seit Jahren schon auch Konzerte und Partys in der Stadt. Ich habe aber nie gedacht, ich könnte mich ja mal Veranstalter nennen, was ich ja letztendlich bin. Ne? Genau so. Und so war dann so, dann habe ich irgendwie Musiker da unten reingeschrieben und dachte so, Gott, das klingt so aufgeblasen. Also ja, weil also ich sitze dann da, mach mal so ein bisschen, schreib so Lieder und dann, keine Ahnung, ich will ja auch nicht innovativ sein, so. Es gibt ja so Musiker, die so dann so einen Anspruch haben und sagen, also das, was ich mache, ich möchte musikalische Innovationen, die es meines Erachtens sowieso nicht mehr gibt, weil Musik einfach tot ist. Aber dann probieren die das, indem die halt dann mit Leichenfürzen arbeiten oder so, obwohl das hat ja, hier Scott Walker hatte doch dieses eine Album mit Leichenfürzen.
Das habe ich verpasst, ja. Leider.
Ja, oder so, weiß ich nicht. Auch dieser ganze, die so Sachen, wo so musikalisch so sehr zwanghaft um Innovation bemüht. Und ich denke halt immer, nee, ich will irgendwie einen guten Song haben, der so catchy ist. Und meine Melodiefolgen und Akkorde und so sind auch einfach so fast schon so schlagerartig. Weil ich will, dass die Leute das sofort im Kopf haben. Und deswegen hat es für mich überhaupt nichts mit einer Selbstwahrnehmung von Künstler zu tun. Und wenn dann jetzt jemand schreiben würde, übrigens, das ist ja wirklich das allerletzte, das ist ja wirklich Schlager hoch 10, dann würde ich denken, ja, stimmt, richtig.
Ja, ja, ich glaube, man ist dann schon auch eher imprägniert, wenn man sowas gemacht hat. Also ich bin schon kritisch, wenn Leute was über mich schreiben, aber ich weiß, dass ich selber schon so viel Scheiß auch über allen möglichen Kram schrieb. Aber ich bin der Letzte, der, ich muss mich wirklich ganz hinten anstellen, und dementsprechend versuche ich das dann auch, sage ich so, ey. Also,
ja, ja.
Wenn die Leute dann auch immer, wer sich alles immer beschwert, und deshalb möchte ich mich auch immer nie so beschweren, also selbst bei den blödesten Zuschreibungen. Also,
ja, du warst super. Super lustig, als mal ein Autor von uns dein Buch verrissen hat, dann hast du so wunderschön irgendwie das so korrigiert und hast es irgendwie bei abfotografiert und mit so Redigieranmerkungen und hast es einfach bei Facebook veröffentlicht. Das fand ich unfassbar lustig, ich habe es geliebt. Es war mir auch sehr unangenehm, dass diese Rezension so niederschmetternd war. Ich habe ja nicht gesagt, hier, die Volkmann hat ein Buch geschrieben, zerreiß das mal. Sondern der Text, ich war ja nicht der verantwortliche Redakteur, aber der Text kam dann wieder und ich dachte so, das ist mir jetzt aber unangenehm.
Ja, aber gerade sowas, denn im Nachhinein, du hast ja gesagt, ich habe ja dann den Verriss genommen und dann noch so ein bisschen irgendwie was damit gemacht, aber eigentlich das ausgestellt. Und das war die beste Werbung, die ich hatte für das
Buch. Total.
Das haben viel mehr Leute geliked als irgendwie so, was weiß ich hier, ne, in der Apothekenumschau hat jemand gesagt, 5 Sterne. So, ja, okay, wen interessiert.
Ja, ja,
aber so, also insofern.
Na, da bin ich ja froh. Naja, aber ich muss auch dazu sagen, also durch diese, was wir vorhin ja auch besprochen haben, diese Zeit auch bei der Siegessäule, wenn du halt, also wenn ich in meinem Job bei der Siegessäule kritisiert werde, dann geht es meistens um relativ ernste Sachen. Also dann geht es wirklich darum, dass man halt, dass Leute sich wirklich in ihrer Identität vielleicht verletzt fühlen oder dass man Menschen irgendwie unsichtbar gemacht hat oder dass man irgendeinen anderen Fehler auch gemacht hat, der ein gewisses Gewicht hat, so auch gesellschaftspolitisch oder sowas. Und das ist das, wo ich wirklich merke, so das geht mir so richtig krass an die Substanz. weil ich halt auch dann nachts aufwache und bevor wir in Druck gehen und dann denke, oh Gott, hast du die Person jetzt richtig gegendert und ach du Scheiße, hast du an das gedacht, hast du an das? Und ob die Leute mein Album scheiße finden, ehrlich gesagt, who the fuck cares?
Ja, aber das ist ja dann auch toll zu sehen, dass da dann über diesen Kanal dann wieder so eine Leichtigkeit dann auch einkehren kann. Und ich glaube, ich schätze die ja auch als so spielerischen Typ ein. Und dann ist es auch schön eben, dass es wieder so ein Feld gibt, auf dem du dich bewegen kannst, ohne, ne, dass du denkst so, oh Gott, was war jetzt hier das Problem? Sondern so, ja. Mach einfach mal wieder,
genau,
wie ich denke.
Genau, obwohl man natürlich auch, wo ich auch lügen würde, wenn ich behaupten würde, dass ich nicht immer mal auf meine Spotify For Artists Liste gucke und denke so, also na toll, irgendwie, das sind aber jetzt aber wenige Streams, was soll denn das, ich muss noch irgendwas tun. Also so ein bisschen guckt man natürlich auch drauf, so, und aber ja, eigentlich hast du da völlig recht.
Ja, du hast ja so eine schöne Beschreibung von dir. Gothic Juliane Werding steht, glaube ich, im Info. Das finde ich auch, ne? Es ist so auf der einen Seite so Sense of Wonder, aber man kann sich sofort was drunter vorstellen.
Ja, also weil Juliane Werding ist ja so für mich so die gerade in den 80ern, so die Inkarnation so der deutschen Gothic-Hausfrau. Also die saß ja immer auf der Bühne und hat immer so super ergriffen, so in die Ferne geschaut und hat dann immer so mystische Themen gehabt.
Tarot,
Nebelmond, Stimmen im Wind, und es war immer alles so verhangen. Und diese Produktion tatsächlich also ich habe tatsächlich auch eine Juliane Werding-Platte zu Hause. Also ich habe das nicht einfach nur so behauptet. Natürlich diese zum Beispiel Nebelmond oder Würfelspiel oder solche Hits, die sind ja so in so einer ganz bestimmten schulterpolstrigen Art produziert, so. Ich finde die Produktion aber echt gut, ne? Also wenn du nur so auf die Produktion und so, das ist so aufgeblasen und dann auch so pseudomystisch. Und so wollte ich eigentlich auch klingen, so. Ich wollte halt wie so eine aufgeblasene pseudomystische Kuh klingen.
Ja. Das würde sich jetzt vielleicht nie mehr so gut machen im Info. Da klingt Gothic Juliane Werding doch etwas charmanter. Ich habe auch eine Juliane Werding-Platte.
Also ich wollte damit auch nicht sagen, dass Juliane Werding eine Kuh ist. Das möchte ich an dieser Stelle noch.
Nee, du hast gesagt, du seist die Kuh.
Ich bin die Kuh, ja.
Ja, so, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Ja, wie geht's mit der Musik jetzt weiter? Du hast es schon, die Platte ist draußen. Gibt es tatsächlich auch Live-Auftritte?
Das wäre schön, ja. Das Ding ist halt tatsächlich, dass ich so ein bisschen an verschiedenen Sozialphobien leide. Deswegen heiße ich ja auch Paura, weil ich irgendwie ich habe tatsächlich so Angststörungen und so Panikattacken und so. Das ist ein großer Teil meines alltäglichen Lebens. Da bin ich auch relativ schambefreit, wenn ich drüber rede. Das heißt, für mich ist das alles psychisch auch einfach mit einem größeren Aufwand verbunden, weil also allein die Vorstellung, mich irgendwie dahinzustellen und vor irgendwelchen Leuten was zu singen, möchte ich gerne sterben. Insofern, ich wünsche mir das sehr. Es gibt auch sicherlich Ideen. Und wenn ich irgendwie genügend Baldriane einwerfe, dann wird das vielleicht auch was.
Aber du hast doch schon irgendwie auf der Bühne mal was gemacht. Ich meine, ich hätte auf Facebook einiges abgeliked, wo du...
es ist schon mal was anderes, ob du irgendwie strunzenvoll irgendwie im Kleid auf irgendeiner Saftkiste stehst und so tust, als würdest du irgendwie Dalia Lavi singen. Oder wenn jetzt irgendwie vor so 40 Leuten stehst und dann mit der Gitarre was vorspielst. Also das ist schon was anderes. Und ich habe ehrlich gesagt, also so öffentliche Auftritte, auch so auf so Podien, auch in meiner Funktion, es ist immer eine Herausforderung für mich so. Also ich musste da immer wirklich hart an mir arbeiten und mich auch echt immer so sammeln, ne? So 3 Tage Hysterie, bevor irgendwie man irgendwo auf einem Podium zu Gast ist. Und das Interessante ist, und deswegen rede ich da auch explizit extra offen drüber, weil meine Erfahrung einfach ist, ich begegne gerade so in den letzten Jahren so vielen Leuten, die solche Panikzustände haben, auch sei es eben einfach nur im öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, was ja nachvollziehbar ist, aber auch Leute in Funktion oder Leute, auch KünstlerInnen, die dann sagen, also vor meinem Auftritt geht es mir einfach tagelang so ultra beschissen, dass ich überlege, ob ich das wirklich machen möchte, weil es kann nicht sein, dass es mir für einen Auftritt irgendwie eine Woche lang dreckig geht. So. Also, und ich finde halt, je mehr man so darüber spricht, so sprechen schafft ja auch so einen Schutzraum, ne? Und wenn du dann halt, ich mach das oft, wenn ich irgendwie auch mich in solche Situationen begebe, wo ich merke, die sind für mich eine Herausforderung, dann sage ich übrigens, ich neige so ein bisschen zur Panik, also wenn ich jetzt gleich schreiend hier rausrenne, dann nimm's mir nicht übel. Und damit ist dann oft das Eis gebrochen und dann fühle ich mich auch wieder safe und dann funktioniert es, weil ich bin natürlich noch nie schreit irgendwo rausgerannt. Mhm. Ne? Also.
Ja, aber schön, dass du das so formulierst. Mhm. Ich hätte es jetzt gar nicht gedacht. Na, du wirst ja hier sehr souverän und so. Also ich kann mir das gut, kann mich gut einfühlen. Mhm. Also ich muss ja auch viel auf Podien, mhm. Ich bin immer wieder irgendwie on Display und denke dann natürlich immer so, bei anderen fällt es so leicht und für mich ist es immer schwierig. Mhm. Also
genau.
Also ich habe zwar keine Panikattacken, aber ich habe überhaupt keine Routine, dass ich jetzt, dass man denkt, so jetzt hast du schon tausendmal gemacht, so jetzt immer eine Herausforderung.
Ja, ja, klar.
Ja, ja. Und auf der Bühne, ich bin ja auch mit meinem eigenen Kram aufgetreten, und natürlich auch immer auch mit Alkohol gearbeitet, wo ja, man dann auch denkt, so ja klar, ne, so geht es, aber ich meine, das kann doch nicht die Lösung sein. Mhm. Naja. Ja, gut, letzte Frage.
Ja.
Was ist dein Ausblick für Queer Berlin? Also auf der einen Seite, ne, ist ja mit dem Intersektionalen, es passiert ja sehr viel. Dann gibt es natürlich auch wieder einen sehr reaktionären Backlash. Mhm. Wie würdest du dir wünschen oder was denkst du, wie wird es weitergehen, so ein bisschen?
Also stadtpolitisch betrachtet geht es natürlich bergab irgendwie, ist ja klar. Also die werden hier einfach zu Tode gentrifiziert, bis einfach gar nichts mehr geht. Und Corona hat da natürlich auch der Diversität, wie in allen anderen Städten auch, hier und da die finalen Todesstoß verpasst irgendwie so. Da bin ich relativ frustriert und wünsche mir einfach, dass wieder mehr Orte auch entstehen können, um auch genügend Angebote, also ich rede zum Beispiel von der Clubkultur, ne, so dass ich merke, dass die Clubkultur in Berlin einfach immer monokultureller wird, so da wünsche ich mir wieder mehr Diversität. Politisch betrachtet ist es so, dass ich finde, das sind gerade super spooky Zeiten. Also seitdem es zum Beispiel in der öffentlichen Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz für Transpersonen etc. geht, also meine Reform des Transsexuellengesetzes, tun sich also derartige Abgründe auf. Also das jüngste Fall war ja dieser Humboldt-Uni-Fall, wo diese zutiefst transphobe Frau da, die ihren Vortrag halten wollte und der dann abgesagt wurde, weil Demonstrationen stattfinden sollten, woraus dann ja eine Beschneidung der Wissenschaftsfreiheit kreiert wurde und dass aber ihr Vortrag in keinster Weise irgendwie wissenschaftlich ist, weil sie eigentlich zu, keine Ahnung, Tiefseefischen im Marianengraben forscht irgendwie und eigentlich gar nicht über Geschlecht und so. Also das fand ich, das war ja nur so ein Beispiel davon, wie sich jetzt diese Paranoia plötzlich in der Gesellschaft breit macht. Und das wird mit einer Verbissenheit und mit einer Aggression geführt. Also dieser Backlash nimmt eine Fahrt auf, dass ich jetzt wirklich denke, meine Zukunftsprognosen, wenn wir nicht irgendwie ganz vorsichtig sind und aufpassen, sind eher düster. Und das finde ich natürlich schlimm.
Ja, tada. Ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, dass du uns mit diesem Gefühl nach Hause gehen lässt. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Das war Jan Noll, Paura Diamante. Vielen Dank, Jan.
Sehr gerne.
Komm küssen. Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Volkmann.